Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Es ist 16 Uhr, Radio Free FM, wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Zu dieser Zeit hier ist die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der Plattform heute ist der Botanische Garten der Universität Ulm. Und vom Botanischen Garten der Uni Ulm bei mir zu Gast im Studio, ich glaube, das ist die Funktion des Pressesprechers, Stefan, die du innehast, ist auf jeden Fall der Stefan Brendel. Stefan, ganz herzlich willkommen bei uns. Ich sag wieder einmal in der Plattform.
Ja, danke wieder für die Einladung.
Ja, und wir haben auf jeden Fall... Warte mal, du hast das Dreiermikro, jetzt muss ich nochmal, das wäre eigentlich, da haben wir verschoben, das ist das Zweiermikro, jetzt musst du nochmal Hallo sagen.
Genau. So, jetzt nochmal näher Hallo, danke wieder für die Einladung.
Ja, wir haben festgestellt vor 2 Jahren das erste Mal tatsächlich zusammen Sendung gemacht und dann das eine oder andere nochmal. Und Sinn dieser Sendereihe, die wir haben, ist immer so auf die aktuellen Veränderungen, auch ein bisschen Jahreszeit bezogen, im Botanischen Garten einzugehen. Stefan, aber bevor wir da ins Thema einsteigen und ein bisschen ein Update geben, was es da Neues gibt, was vielleicht auch im Rest dieses Jahres noch zu sehen ist und. Du kennst es schon, kurze Vorstellrunde für die Hörer, die dich zum ersten Mal hören und noch nicht genau wissen, wer du bist, was du machst. Einfach wieder für die Hörer so einen kurzen Einstieg.
Na klar. Weiß, wer du bist. Also ich heiße Stefan Brendel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und auch für die Umweltpädagogik tätig am Botanischen Garten. Der Botanische Garten in Ulm ist ja wissenschaftlich geführt, liegt also auch an der Universität. Und ich bin natürlich Teil von dem Team. Und der Botanische Garten dient natürlich hauptsächlich der Lehre und Forschung für die Studierenden und für die Professoren. Aber im Prinzip ist natürlich jeder bei uns willkommen, der uns besuchen kann. Wir haben ein Außengelände und haben Gewächshäuser und da ist jeder eingeladen, uns zu besuchen.
Die Öffnungszeiten sind, glaube ich, ganzjährig, oder wie war das? Oder ist, wenn jetzt keine Blumen blühen, Schnee liegt, ja. Eis liegt, nicht, oder? Wie habt ihr das?
Wir haben natürlich 28 Hektar großes Gebiet, da ist auch schön, durch die Landschaft zu laufen. Wir haben aber, das ist richtig, jetzt im Herbst und im Winter geänderte Öffnungszeiten. Und zwar haben wir gerade das Außengelände von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet und die Gewächshäuser sind Dienstag und Donnerstag von 13 Uhr bis 15 Uhr offen und an jedem ersten Sonntag im Monat.
Ja, und generell kann jeder, der sonst Zeit und Lust hat, vorbeikommen. Das heißt, es können Erwachsene, Kinder, alle sind willkommen. Also es muss jetzt keinen strengen wissenschaftlichen Hintergrund haben, gar nicht. Ihr seid zwar der universitäre Garten, aber ihr seid letztendlich auch ein Garten, der für die Bevölkerung der Stadt Ulm jederzeit für alle offen steht.
Genau, für alle. Also nicht nur für Ulm, sondern auch sozusagen aus ganz Baden-Württemberg oder aus Deutschland. Aber jeder, der sich an Pflanzen freut oder auch einfach, wir haben ja sehr naturnahe Wiesen und Wälder, wer sich einfach an der Natur freut, der kann uns besuchen kommen. Und auch unser Programm ist natürlich so ausgerichtet, dass wir auf der einen Seite naturwissenschaftliche Bestimmungskurse anbieten, wer sich weiter vertiefen will, zum Beispiel in Pflanzenbestimmung, aber wir haben auch Kinderprogramm ganzjährig und also für jeden was dabei.
Ja, ist denn in der Form so wie jetzt oder wie Ulm den Garten hat, an anderen Universitäten gibt's das auch oder ist das schon was Besonderes? Was wir nur in Ulm in dieser Form anbieten können.
Ja, also wir in Ulm haben sozusagen auch einen Garten, aber es gibt viele Universitäten, die Biologie als Forschungsrichtung haben oder auch anbieten für Studierende Biologie oder mit Kombination im Lehramt, haben relativ viele einen wissenschaftlich geführten botanischen Garten. Der kann manchmal kleiner sein, mit wenigen Hektar. Der kann manchmal riesige Gewächshäuser beinhalten. Wir haben jetzt bei uns was uns besonders macht, ist, dass wir mit dieser großen Freifläche, in dem wir natürlich auch diese natürlichen Wälder und Wiesen haben, Bereiche haben, wo die Studierenden in dem Fachbereich Biodiversität und Ökologie wirklich vor Ort in unserem Gelände auch Versuche machen können. Mhm. Das ist vielleicht besonders bei uns, aber ansonsten ist schon so, dass wenn man sich umschaut, in jeder größeren Stadt mit einer Universität findet man häufig auch einen botanischen Garten.
Ja, und die Universität, also Quatsch, beziehungsweise die Fakultät dann Biologie wird es sein oder wer nutzt noch alles die Universität, also die das für ihre Experimente, für ihre Bildung oder für ihre Lehrprogramme einsetzt? Ja, es sind wahrscheinlich Fachrichtungen Biologie und wer dann noch alles kann an der Stelle vom botanischen Garten Nutzen ziehen oder forschen da drin.
Genau, also bei uns aktuell zum Beispiel, es wechselt natürlich immer mit den jeweiligen Professoren und was sie interessiert, aber aktuell ist zum Beispiel auch so, dass die Naturheilkunde, das ist dann eher pharmazeutisch ausgerichtet, da haben wir sowohl Kurse für die Studierenden, aber auch die forschen zum Beispiel hier in Ulm an Weihrauch und dann haben sie auch dieses Weihrauchharz zum Beispiel bei uns ins Herbarium gegeben, als eine Sicherung für die Publikation. Also so wie die Professoren wechseln, kommen immer wieder neue Themen zustande. Klar, am meisten nutzen uns die Botaniker und die Zoologen, die eher in die Fachrichtung Ökologie sozusagen ausgebildet sind. Wir haben zum Beispiel eine ganz starke Wildbienenforschung auch bei uns. Da wir haben zwar jetzt keine, wir sind ja kein zoologischer Garten, wir züchten jetzt keine Wildbienen, aber aufgrund eben unserer artenreichen Wiesen findet man dort auch eben viele Wildbienen und so kann auch der Professor mit Wildbienen bei uns Wildbienenforschung machen.
Ja, also die Bienen sind aber jetzt die einzigen Lebewesen, die jetzt außer den vielleicht noch was fliegen oder irgendwelche anderen kleine Tiere, die halt reinfliegen oder vielleicht dann irgendwelche Katzen, die reinrennen oder ja, Eichhörnchen, aber es sind sonst keine Tiere zu besichtigen. Also keine, die an der Stelle jetzt irgendwo...
Ja, wir halten keine Tiere, aber jeder, der natürlich drüber fliegen kann, Vögel oder drüber springen kann, wie auch Eichhörnchen, die sind natürlich auch bei uns im Gelände, aber wir sind jetzt kein Zoo. Also da gibt es jetzt nicht ein Gehege, wo irgendein Tier zu finden ist.
Genau. 28 Hektar, haben wir, glaube ich, gesagt, ist der Garten groß. Für alle, die jetzt noch nicht da oben gewesen sind, Stefan, sag vielleicht mal kurz, wo der genau liegt, für alle diejenigen, die da vielleicht zum Beispiel bei dem noch schönen Wetter am Wochenende mal hinschauen wollen, auch wenn sie dann vielleicht nicht rein können, aber zumindest mal gesehen haben möchten, wo eigentlich der botanische Garten angelegt ist.
Ja, der botanische Garten liegt an der Universität. Wenn man sich also orientiert nach Universität oder auch nach Uniklinikum, dort findet man auch den botanischen Garten. Das ist oben auf dem Eselsberg. Man kann entweder oben parken, wenn man im Auto kommt, aber auch ganz praktisch, wenn man mit der Linie 2 Straßenbahn hochfährt, einfach aussteigen bei der Haltestelle Botanischer Garten. Und da ist eben ein Eingang oben, direkt bei den Gewächshäusern. Ansonsten ist aber ganz praktisch, man kann auch einen Rundweg machen. Wir haben zwei weitere Ausgänge. Einer liegt am Eselsberg und einer im Lehrer Tal. Das ganze Gelände erstreckt sich eben über diesen Eselsberg und dann kann man auch oben rein und unten rauslaufen zum Beispiel und einen Rundweg machen. Yep. Mit der Straßenbahn zum Beispiel wäre es ganz praktisch, Botanischer Garten aussteigen, durchs Gelände laufen und dann bis Eselsberg Hasenkopf, dann kann man wieder in die Straßenbahn zum Beispiel einsteigen.
Das ist die Linie 2. Das heißt, Linie 2. Linie 2, die ja noch nicht allzu lange existent ist, ist auf jeden Fall optimal, um den Garten zu besuchen. Also dort einfach hinfahren, durch den Garten laufen und wieder die Straßenbahn zurück einsteigen, ist ja optimal. Also insofern.
Und ist kostenlos auch.
Oh ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den wir sagen müssen. Was die Menschen vielleicht so ein bisschen noch wissen wollen, seit wann gibt es den Garten eigentlich? Der ist ja auch schon, glaube ich, historisch schon ein bisschen, gibt den schon ein bisschen länger?
Ja, wir sind sozusagen im Verhältnis zu anderen botanischen Gärten jung. Aber er existiert schon seit 81 auf dem Papier. Die richtigen Bauarbeiten sind vielleicht so entstanden dann in den 90er Jahren. Also dann hat man als erstes das Arboretum, die Sammlung der Sträucher und Bäume hat man angelegt. Man hat das Gelände modelliert und immer weitere Bereiche hinzugekommen. Wir sind also noch nicht so alt. Wenn man den Sitz zum Beispiel vergleicht mit Hohenheim, die Universität Hohenheim hat auch einen botanischen Garten. Wenn man da in den Park läuft, da sieht man dem Garten wirklich an, dass der schon eine 200-jährige Geschichte hat. Das sind natürlich die Bäume, wenn man so einen Mammutbaum anschaut, zum Beispiel viel größer, viel dicker. Da muss Ulm noch ein bisschen sich gedulden, bis wir richtig riesige, große Bäume haben.
Aber mit der Zeit von alleine, mehr oder weniger, die Bäume wachsen ja. Und wie ist das? Wer hegt und pflegt dort die Pflanzen? Wie viele Menschen sind jetzt da mit der Betreuung beauftragt, die jetzt da, was weiß ich, täglich einmal durchlaufen und gucken, haben alle Pflanzen genug Licht, bekommen die Wasser? Ich meine, es gibt ja vielleicht immer eine Trockenphase. im Sommer, wenn man dann vielleicht auch mal mit der Gießkanne oder mit einem Schlauch oder mit irgendwie Wasser dann hingehen muss. Also wie viel Kümmerer hat es denn dort?
Ja, wir haben natürlich einen, die wirklich an den Pflanzen arbeiten, sind 6 Gärtner und Gärtnerinnen draußen fürs Freigelände und 3 für die Gewächshäuser zuständig. Mhm. Und sowohl für Freiland und fürs Gewächshaus gibt es eben auch Gärtnermeister, die das Ganze koordinieren. Die helfen natürlich auch im Gelände mit. Also wenn man sich vorstellt, wenn man selber zu Hause einen kleinen Garten hat und dann das mal hochrechnet auf 28 Hektar mit verschiedenen Anlagen, dann hat auch jeder Gärtner, jede Gärtnerin ganz relativ viel zu tun. Die sind immer eingeteilt für bestimmte Areale. Also manche arbeiten im Apothekergarten, manche kümmern sich um die Baumsammlung zum Beispiel. Und so hat eben jeder Gärtner, Gärtnerin seinen Bereich, für den er zuständig ist. Und im Gewächshaus ist das genau das Gleiche. Wir haben ja insgesamt 7 Gewächshäuser und da kümmern sich dann auch immer einzelnen Gärtner um die Häuser.
Mhm. Ja, dann gibt es ja, glaube ich, nur eine Leiterin, das nennt sich Kustodin, habe ich gelernt. Ist das noch die gleiche Dame wie vor 2 Jahren?
Nee, also die Frau Gschneidner, ja genau, die Frau Gschneidner ist mittlerweile in Ruhestand gegangen und die Aufgabe teilen wir uns gerade zu dritt, also die Lucian Kark, Andreas und ich und immer mit so einem kleinen Prozentsatz. Eine Kustodin oder einen Kustode, der pflegt die Sammlung, wenn man so will, der guckt, das ist im Prinzip, wie man es kennt von der Fensterbank, mal geht eine Pflanze ein, dann ersetzt man die wieder oder man züchtet Samen und das Ganze muss natürlich sozusagen koordiniert werden. Deswegen aktuell machen wir das, aber das ist nur eine Interimslösung. Auch unser und der Leiter des Botanischen Gartens, der aktuell noch Herr Professor Katz da ist, auch der wird nächstes Jahr in Ruhestand gehen und dann, wenn eben da ein neuer Professor als Leiter gefunden ist, dann wird es auch wieder eine feste Kustodin oder einen Kustoden geben, also einer, der sich um die Sammlung Vollzeit kümmert.
Ja, aber momentan liegt mit bei dir die Verantwortung und das ist dann auf jeden Fall ja auch mal spannend. Ja. Wir haben noch nicht gesagt, aber historisch, wenn wir das angesprochen haben, war das ja wohl mal ein ehemaliger Truppenübungsplatz und Schießplatz. Gell? Also von daher ein Gelände, das schon, also das eigentlich nie wahrscheinlich bebaut war, was immer einfach dann Militärbereich war und dann irgendwann vom Land, glaube ich, an die Uni verkauft oder.
Also da war ich natürlich noch nicht involviert, deswegen kenne ich das auch nur angelesen. Aber das war ein, man hat Schussübungen gemacht von unten vom Lehrertal hoch ins Gelände. Und die Universität, die ist ja nur ein bisschen älter als der Botanische Garten. Und in dem Zuge, wo diese dort gebaut wurde oder auch die Klinik gebaut wurde, hat man sich wahrscheinlich dann einfach gedacht, Studenten und Militär vertragen sich jetzt in so einer Nähe nicht so gut und hat das Gebiet dann umgewidmet.
Mhm. Jo. Also das, die Uni ist ja, glaube ich, 1967, glaube ich, war die Gründung. Zwischen dann Gründung der Universität und Anlage 1981 ist ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Das heißt, in der Zwischenzeit hatten die Studenten dann noch gar keine Experimentierfläche oder wie war das dann vorher? Oder wie?
Also die ich weiß, dass Herr Professor Weberling, der eben Botaniker, der als Botaniker an die Uni Ulm gerufen wurde, der hat eben gesagt, ich komme nicht, ohne dass wir einen botanischen Garten haben. Ich schätze, dass vorher vielleicht schon Gewächshäuser oder irgendwelche Beetstrukturen existiert haben, aber die, dass wirklich ein Gelände eingezäunt würde und man angefangen hat, eine Sammlung aufzubauen, das ist eben erst seit 81. Ich weiß auch jetzt gerade gar nicht so lange, seit wann es die Biologie gibt. Also ob die Universität hat ja als Schwerpunkt am Anfang medizinisch ausgerechnet gehabt. Der naturwissenschaftliche Schwerpunkt kam hinzu, also das Physik, Chemie, Bio. Ich weiß jetzt aber nicht, wann die Biologen hier in Ulm angefangen. Das müsste ich nachschauen.
Naja, aber es ist definitiv nun auch schon über 40 Jahre. Das heißt, ihr habt im letzten Jahr dann das 40-jährige Jubiläum dann gehabt im Botanischen Garten und jetzt sind es 41, also schon eine Tradition. Bevor wir dann die Musik spielen, bevor wir dann anschließend ein bisschen in den Rest des Jahres und dann auch ein bisschen in die Kulissen noch hinter die Kulissen schauen wollen, wir sagen den Hörern vielleicht mal ganz kurz, auf welcher Website denn überall. Es sind ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, mehr URLs, aber zumindest wie finde ich denn Informationen? Da kann man nämlich während die Musik spielen schon mal auf der Website ein bisschen schauen, was wir da besprechen und vielleicht auch ein bisschen sich einfach mal noch einlesen, denn da steht einiges.
Genau, das ist www.uni-ulm.de/Einrichtungen/Garten oder einfach im Internet suchen bei jeder Suchmaschine. Botanischer Garten Ulm findet man uns auch.
Studiogast ist?
Stefan Brendel.
Ja, und der Stefan ist der Kurator oder Pressesprecher des Botanischen Gartens. Ja, bei uns alle Vierteljahr, um so ein bisschen abzudaten, was so an Themen anliegt. Und wir haben schon gesagt, wir wollen zunächst mal in den verbleibenden Rest des Jahres noch ein bisschen schauen, Stefan, was so bei euch aktuell gerade anliegt, was man vielleicht jetzt auch in der Herbst- oder in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit bei euch sehen kann. Einfach so ein bisschen den herbstlichen Einblick nehmen.
Also eines der tollsten Sachen, die wir jeden Winter oder Herbst-Winter wieder anbieten, was vor allen Dingen auch für Familien und kleine Kinder spannend ist. Dadurch, dass es früh dunkel wird, bieten wir Taschenlampenführungen an in den Gewächshäusern. Und das machen wir auch wieder dieses Jahr. Da gibt's auch noch Plätze frei. Auch im Januar werden wir es dann wieder anbieten. Und das ist toll, weil es ist eine ganz andere Atmosphäre, wenn man im Dunkeln in den Gewächshäusern ist. Man hat nur eine Taschenlampe und die geringe Beleuchtung, die wir installiert haben an den Wegen. Dann passiert nämlich eine Sache, also eine Illusion. Und zwar man sieht, wenn man nach oben schaut, das Glas nicht und man sieht auch das Metall nicht. Das heißt, man merkt gar nicht, dass man in einem Gewächshaus ist und die dann wird dieses Tropenfeeling oder das Feeling, dass man im Regenwald unterwegs ist, noch wahrer, außerdem oder noch echter. Es ist auch so, von draußen kommen immer Frösche und Kröten rein, die einfach nicht draußen überwintern wollen. Mhm. Und die sind natürlich auch immer am Abend, in der Nacht aktiv. Das heißt, dann hüpft auch über den Weg einfach sozusagen so ein Frosch und Kröte. Also ich finde es dann schon sehr vergleichbar wie im richtigen Regenwald. Dann haben wir natürlich zu Weihnachten haben wir Angebote. Man kann entweder als Gruppe, aber auch aus unserem Programm eine Führung buchen zum Thema Weihnachtsgewürze zum Beispiel. Und jetzt im Herbst haben wir, solange wir auch noch die bunten Blätter an den Bäumen hängen, Führungen durch unser Arboretum, durch unsere Sträucher- und Bäumesammlung. Also einfach ins Programm schauen. Die November, Dezember steht noch einiges auf dem Plan. Gerade eben für Familien sind diese Taschenlampenführungen sehr zu empfehlen.
Ja, weil du gerade das Arboretum angesprochen hast. Stefan, wir sollten vielleicht ganz kurz nochmal zur Anlage sagen, was es da gibt. Wir haben schon, glaube ich, über die Kräuter ein bisschen gesprochen, aber wir haben hier verschiedene Teilanlagen mit den Ackerwildkräutern, beginnen im Apothekergarten, haben wir auch schon gelernt. Vielleicht ganz kurz, dass wir den Hörern, die das noch nicht so genau wissen oder auch nicht in der Musikpause nachgoogeln konnten, ein bisschen nochmal da einen Überblick, wenn wir jetzt zum Arboretum sprechen, was da dahinter steckt und eben kurz die anderen, damit wir da auch nochmal ein bisschen einen Überblick haben.
Also eingebettet in die natürlichen Wiesen und Wälder haben wir verschiedene Anlagen oder man kann es auch sagen Beete und die haben verschiedene Themen. Wenn man jetzt von oben reinläuft zum Beispiel, da ist direkt der Apothekergarten mit fast 400 Heilpflanzen, die wir da kultivieren. Viele von denen sind natürlich mehrjährig, dass man sieht die auch jetzt im Herbst noch. Sind natürlich manchmal ein bisschen zurückgeschnitten. Die Einjährigen sind natürlich schon draußen, die sind mittlerweile schon verblüht. Wenn man weiterläuft, dann haben wir insbesondere in den Sommermonaten attraktiv den Tagliliengarten, wo wir eine richtig große Sammlung von Tagliliengarten haben. Die blühen aber meistens immer so im Juni, Juli, also wirklich im Sommer und haben dann eine wahnsinnige Farbenpracht. Wenn es einem zu heiß wird oder man sich anschauen will, welche Pflanzen in den Tälern der Schwäbischen Alb wachsen, da haben wir als unser letztes Bauprojekt das Farntal angelegt. Im Farntal haben wir über 50 Farnarten, die auch bei uns auf der Schwäbischen Alb vorkommen und einige Pflanzen, die eben in Waldbereichen bei uns zu finden sind. Das ist die erste Fläche, die wir haben, wo wir auch Schattenpflanzen kultivieren können. Und die, da kann man sich auch ein Bänkchen setzen, da ist es meistens immer ein bisschen ruhiger und man kann so diese Stimmung von den Farnen und die Kühle auch ein bisschen genießen. Mhm. Das ist jetzt im oberen Freigelände, wenn man nach unten läuft und das Arboretum, also die Gehölzsammlung, die zieht sich von oben nach unten durchs Gelände. Man kann der also immer folgen. In dieser Gehölzsammlung sind in Kleingruppen die verschiedenen Bäume der Nordhalbkugel nach ihrer Verwandtschaft sortiert. Das heißt, an einer Stelle findet man zum Beispiel alle Fichten, man findet alle Kiefern oder alle Ahorne, kann sich ein bisschen anschauen, die Unterschiede. Wie sieht jetzt zum Beispiel eine Ahornart in Kanada aus oder jetzt hier bei uns in Europa vergleichbar mit einer aus, aus Russland zum Beispiel. Und dann sieht man auch, dass das kann man eben von oben nach unten durchlaufen. Das sind eben lauter Bäume von der Nordhalbkugel gepflanzt. Und im unteren Bereich, da läuft man direkt auf den Teich zu. Der Teich ist auch künstlich angelegt. Das sieht man ihm zwar nicht mehr an, weil der mittlerweile richtig schön eingewachsen ist. Man hat darauf geachtet, dass lauter heimische Pflanzenarten dort gepflanzt sind. Teilweise aber auch richtig seltene Arten, wie die Seekanne zum Beispiel. Oder die Krebs. Genau, Seekanne. Krebsschere. Ja. Oder so einen Flammen, Hahnenfuß. Und und unten findet man auch noch einen Rosengarten. Der ist natürlich attraktiv, auch im Sommer. Einen Bauerngarten, wenn man sich mal anschauen will, wie sieht eigentlich unser Gemüse und unser Obst aus. Und Dreifelderwirtschaft, Ackerwildkräuter. Also es gibt einiges zu entdecken. Und das war jetzt ja gerade nur die verschiedenen Bereiche des Außengeländes und die jeweiligen Sammlungsschwerpunkte.
Mhm. Stefan, wie viel von den Pflanzen, die jetzt im Botanischen Garten sind, sind denn ungefähr jetzt die oder welche, die normalerweise nicht jetzt hier in Europa oder in Ulm wachsen, hätten die also quasi auf anderen Kontinenten eigentlich zu Hause sind, die man eigentlich ja bei uns sonst gar nicht findet, die man nur bei euch dann eben auch empfindet. Hast du da so ein bisschen einen Überblick?
Ja. Also ich habe die, man muss sich ja vorstellen, so eine Sammlung, die ist natürlich nicht stabil. Das heißt, manche Sachen gehen ein, werden wieder ersetzt. Wir haben im gesamten Garten, das sind aber jetzt Freiland und Gewächshäuser, circa 6000 Arten, die wir kultivieren. Mhm. Die liegen im besten Fall als Baum oder Strauch oder als eine Pflanze vor oder wachsen ganzjährig im Gewächshaus. Aber man muss wissen, dass von diesen ca. 6000 Arten, die jetzt in der Datenbank zu finden sind, haben wir manche auch nur als Samen zum Beispiel. Mhm. Also die sieht dann der Besucher in dem Moment gar nicht, sondern die sind bei uns in der Datenbank. Wir wissen, die Samen haben wir. Wir würden die dann erst nächstes Jahr wieder sozusagen rauspflanzen. Und die Frage, sozusagen die Eingangsfrage, die ist eigentlich für mich schwierig zu beantworten. Denn diese 5.900 oder 6.000 Pflanzenarten, da sind natürlich einige davon, die auch bei uns natürlich vorkommen, aber die wir deswegen wieder im Kultur haben, zum Beispiel in einem anderen Kontext. Ich nehme ein Beispiel. Die Kamille zum Beispiel, die würde man auch auf der Wiese finden. Ja? Aber die macht natürlich in der Sammlung vom Apothekergarten wieder Sinn, um darzustellen, welche Inhaltsstoffe hat zum Beispiel diese heimische Pflanze. Und deswegen neben eben Pflanzen aus der Ferne haben wir auch wirklich Wildpflanzen eben bei uns in Kultur, die eigentlich auch hier rund um Ulm vorkommen würden, aber eben in einem anderen Kontext zum Beispiel. Deswegen, die genaue Anzahl kann ich da jetzt so gar nicht sagen, aber ich denke, wenn man die Zahl 6000 hört, das ist ja schon eine Menge. Wenn man das natürlich mit München vergleicht, die haben 10-mal so viel, oder Berlin, die sind natürlich um einiges größer, aber aber 6000 Pflanzen ist ja schon mal eine stattliche Zahl.
Weil du es mit der Datenbank angesprochen hast, habt ihr dann für alles, also angenommen, jetzt geht mal irgendeine Pflanze kaputt und muss jetzt mal, weil sie erfroren ist oder weil irgendwas, weiß ich, die Schnecken haben es mal abgefressen, sag ich mal, irgendwo ganz banales vorgekommen ist, habt ihr dann immer noch ein paar Ersatzsamen, also Datenbank, und da drin steht Pflanze so und so, Herkunftsplan so und so, Pflege vielleicht so und so, braucht besonders viel Dünger, braucht besonders trockene Erde, braucht ein bisschen Sand, braucht ein bisschen, was weiß ich noch, sonst Dünger daran und viel Wasser. Und dann ein paar Ersatzsamen, oder wie ist das? Ich meine, da den Überblick zu behalten, erstens, weil es sehr, sehr viel ist, zum anderen aber auch einfach auch im wissenschaftlichen Sinne das zu datieren und die Detaildaten dann aufzubereiten. Wie handhabt ihr das?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Und zwar, das ist wirklich immer so, wie man es zu Hause aus dem Garten oder von der Fensterbank kennt. Es ist wirklich, man freut sich ganz lange an der Pflanze und plötzlich geht sie ein. Kann sein, Parasitenbefall, Pilze, kann aber auch sein, übergossen oder zu wenig gegossen. Das sollte natürlich nicht passieren, aber genau das ist, diese Verwaltung macht das Ganze auch schwer. Man muss dazu wissen, unsere Pflanzen stammen ja jetzt nicht aus dem Baumarkt zum Beispiel. Also wir können nicht so einfach die dann wieder kaufen oder an der Kasse vom Supermarkt mitnehmen, sondern unsere Pflanzen haben natürlich einen viel höheren Wert. Die sind Wildpflanzen, also die stammen von einem Wildstandort, sind von irgendeinem botanischen Garten in Kultur genommen worden. Ein Beispiel jetzt für unseren Gewächshäusern, wenn jetzt wir da eine Liane oder eine Aufsitzerpflanze aus Costa Rica haben, dann hätte vom Bildstandort der Botanische Garten Costa Rica diese Pflanze in Kultur genommen. Wir können über einen weltweiten Samenaustausch oder Stecklingsaustausch eben an diese Pflanze kommen. Und die behält aber ihre Nummer, also ihre Sammlungsnummer, sobald die das erste Mal in Kultur genommen ist. Das heißt, im Prinzip jede Pflanze, die man bei uns hat, die hat eine Indexnummer. Und das Schwierige wird natürlich jetzt, sobald diese Pflanze Samen hat, ne? Weil dann sozusagen hat die sich ja vervielfältigt. Und wir machen das jetzt einfach so, damit diese Sammlungsübersicht einfacher ist. Solange ein Keimling jetzt noch nicht ausgekeimt ist, nehmen wir den nicht in die Datenbank auf, weil ansonsten müssten wir sozusagen, sag mal, 100 Einträge machen, davon gehen dann wieder 60 kaputt. Ja. Das wäre einfach viel zu viel Arbeit. Und deswegen ist sozusagen das eine praktische Lösung, ist dann einfach, wenn man weiß, okay, der Steckling hat jetzt schon eine gewisse Größe, der hat es geschafft, dann taucht er in der Datenbank auf. Und wenn wir den dann entweder als Same zum Beispiel oder abgeben, dann kann man aber immer nachverfolgen, wo kommt der Same über ursprünglich her, wo wurde die Pflanze seither kultiviert und wer ist sozusagen da also woher stammt das ab? Das wurde natürlich erst irgendwann eingeführt, diese IPEN-Zirkel. Das bedeutet, Pflanzen, die jetzt vor 100 oder 150 Jahren in Kultur genommen worden sind, jetzt nicht bei uns im Garten, aber zum Beispiel in einer Menagerie, also in einem alten botanischen Garten, da weiß man natürlich manchmal nicht genau den Wildstandort. Das heißt sozusagen, es gibt auch bei uns Pflanzen, die dann einfach so als Wildstandort XXX, also unbekannt haben. Dann weiß man, sie ist als erstes in der Wilhelma gewesen in Stuttgart, seit dem und dem Datum. Und das sind dann die darauf folgenden Ableger. Und in der heutigen Zeit ist auch so, es gibt neue Gesetze, die auch die uns verpflichten, die jeweiligen Herkunftsländer einen Ausgleich zu machen. Also man darf jetzt nicht einfach so in ein anderes Land gehen und dort Samen mitnehmen, aha, sondern das ist alles geregelt. Und deswegen funktioniert es eben über diesen Austausch der Gärten, weil dann auch die Länder vor Ort kontrollieren können, wer bekommt welche Pflanzen.
Aha. Das heißt, du darfst jetzt nicht zum Beispiel in Urlaub gehen und irgendwo, was weiß ich jetzt mal, das Costa Rica oder so, theoretisch vielleicht zwar Himalaya, irgendwas, wo es spezielle Pflanzen gibt, da ein Gräslein pflücken in den Waschlappen zu Hause. Also ein Waschlappen, das ist ein bisschen feuchter im Gewässer irgendwo oder Wasser oder Feuchtigkeit hat und zu Hause wieder auspacken, einsetzen in den botanischen Garten, sagen, hurra, hier haben wir jetzt ein Gräschen oder ein Farn oder irgendwas aus dem Himalaya, habe ich gesagt, oder aus Costa Rica oder sonst irgendwoher. So einfach geht es nicht. Das braucht dann eine offizielle Ausfuhr, vielleicht Bescheinigung sogar, dass diese Pflanze oder dieses Gut ordnungsgemäß dann übergeben und ordnungsgemäß nach Deutschland transferiert wurde.
Ja, genau. Und zwar in dem Moment, wenn man danach wissenschaftlich mit dem arbeiten will. Ja. Einfach weil die neuen Standards legen das einfach sozusagen so vor. Und und das macht aber, finde ich, auch total Sinn. Einfach, man hat in voriger Zeit einfach durch der Kolonialismus hat einfach sozusagen, ohne einen Ausgleich zu schaffen, da einen extremen, fast schon Raub, kann man fast schon sagen, betrieben. Und deswegen ist das eben mittlerweile geregelt und ist ein bisschen Papierkram, aber macht, finde ich, total Sinn.
Gibt es dann wahrscheinlich auch Pflanzen, die jetzt in unserer Kultur gar nicht angepflanzt werden können? Also die jetzt vielleicht aus der Sahara-Umgebung oder aus irgendwo, anderen Regionen, wo es ganz viel regnet, vielleicht kommen, Tropen, Amazonas oder irgendwie zumindest, wo du sagst, die wären zwar wunderschön zu holen, aber die können bei uns mit unserer Winterkälte oder mit unserem Ulmer wenig Sonnenschein oder mit dem Winter, Herbst, Nebel vielleicht gar nicht wachsen bei uns. Da gibt es bestimmt auch welche, die dann an der Stelle vielleicht der Versuch ist es wert, aber es scheitert, weil die Pflanzen gar nicht hier in unseren Gefilden irgendwo wachsen.
Wir haben natürlich die Möglichkeit, mit den Gewächshäusern da ein bisschen zu regeln, aber das stimmt natürlich. Also so einfach von einem Wildstandort was wegzunehmen und dann in dieser künstlichen Atmosphäre was sozusagen zu ziehen, das klappt für viele auch gar nicht, für viele Pflanzen. Man probiert es dann, es scheitert und deswegen haben wir natürlich auch bei uns in der Datenbank manche Pflanzen als Karteileichen zum Beispiel liegen. Aber es gibt andere Pflanzen, die zum Beispiel wirklich verboten sind zu kultivieren. Wir hatten ja dieses Jahr die Ausstellung über Neophyten. Neophyten, also Pflanzen, die aus der Ferne, also von nicht aus Deutschland eingeführt worden sind, sich aber hier so gut verbreiten, weil es ihnen so gut gefällt, dass die eben hier auch zu invasiv werden können, andere Pflanzen überwuchern. Und da gibt es auch eine schwarze Liste in der, von der EU, wo man sagt, also die Arten Kutsu oder sowas oder zum Beispiel das Springkraut, die sollte man nicht im botanischen Garten anbauen, auch wenn es gut funktionieren würde, um nicht das noch weiter zu verstärken. Zum Beispiel dass diese Pflanzen als Gartenflüchtlinge sich etablieren können und man weiter für die Verbreitung sorgt.
Ist das, was man dann vielleicht nachher als Unkraut definiert, was nachher den ganzen Garten oder letztendlich irgendwann eine Verbreitung, die nicht gewünscht ist, dann irgendwann nimmt und auf einmal ist dann alles andere überwuchert und erstickt und dieses eine, Unkraut, ich weiß nicht, ob kein offizieller Begriff sein, aber der dürfte dann an der Stelle einfach zur Last oder zur
Ich versuche allen beizubringen, nicht Unkraut zu sagen, sondern immer Beikraut, also denke, das ist halt oder einfach nur Kraut, aber es wird natürlich für solche Pflanzen, wenn die in Ökosysteme reinkommen, wo sie dann so überhand nehmen, wo sie einheimische Arten dann auch unterdrücken, werden die zum Problem. Und da sollten wir natürlich als Botanischer Garten nicht unbedingt auch noch, wenn wir das Wissen haben darüber, das Ganze auch noch verstärken, indem wir sie bei uns anbauen.
Aber ich glaube, ob Unkraut und Beikraut, ich glaube, diesen Begriff gibt es ja gar nicht, weil natürlich alles hat irgendwo natürlich Wachstum und alles hat seine Berechtigung, aber jetzt dann im Prinzip die eine Pflanze zu diffamieren, sagen wir, zu sagen, das ist Unkraut, das muss raus oder das wollen wir nicht, ist ja auch nicht richtig. Ne?
Das sehe ich auch so. Also die, für mich gibt es wirklich eigentlich kein Unkraut, aber ich arbeite jetzt auch nicht ich gärtne jetzt nicht die ganze Zeit mit. Natürlich gibt es sozusagen Kräuter, die einfach ganz beständig immer wieder rauskommen und wo man halt sozusagen die arbeitsintensiv sind. Aber man muss natürlich in der heutigen Zeit denken, es herrscht eine weltweite Biodiversitätskrise, also immer mehr Arten gehen verloren. Deswegen können wir eigentlich um jede Pflanze froh sein, die blüht oder die sozusagen prächtig gedeiht. Deswegen mein Tipp, nicht von Unkräutern sehen, sondern sie als Beikräuter und wenn sie ein bisschen Ärger oder Arbeit machen.
Gibt's noch einen wichtigen Punkt, Stichwort Herbarium.
Genau, und zwar, das wird häufig immer vergessen, aber an unserem botanischen Garten dran, man sieht, wenn man oben reinläuft, an unserem Verwaltungsgebäude, auch in der Nähe der Gewächshäuser, da gibt es noch einen ganzen Bereich, das ist das Herbarium der Universität Ulm. Und ein Herbarium, erstmal generell, um den Begriff zu erklären, da haben wir keine lebenden Pflanzen, sondern das sind getrocknete, gepresste Pflanzen. Jeder von uns kann zu Hause sich auch ein Herbarium anlegen. Man würde dann einfach ein Exemplar nehmen, trocknet es, am besten in Zeitungen zum Beispiel und mit einer Beschwert, sodass das Wasser einfach aus der Pflanze rauskommt, dann hätte man in dem Fall einen Herbarbeleg. Und man macht es auch aus einem wissenschaftlichen Grund. Man kann nämlich so ein Dokument erzeugen in Zeit und Raum. Das heißt, wenn man irgendwo was sammelt, dann ist das ein Beleg für die Pflanze, war an dem Ort zu dem und dem Zeitpunkt. Und das ist ganz spannend, weil das Herbarium Ulm hat eine riesengroße Tropensammlung mit allein 60.000 Exemplaren von verschiedenen Pflanzen. Und die stammen zum Beispiel aus einer Zeit, wo an der Universität Ulm mit Herrn Professor Gotzberger Forschung in Brasilien gemacht wurde, Französisch-Guayana und Costa Rica. Und da manchmal weiß man, wenn man sammelt, gar nicht, wie wertvoll das Ganze wird. So ist zum Beispiel der Bereich, wo diese Professoren damals gesammelt und gearbeitet haben, die Caatinga oder ein extremst trockener Wald im Cerrado. Und der ist heute in Brasilien stark von Abholzung bedroht. Das heißt dann, obwohl jetzt diese Belege schon vor einigen Jahrzehnten gemacht worden sind, haben die so einen hohen wissenschaftlichen Wert, einfach weil dieses Biom, diese Landschaft verschwunden ist. Oder anders zum Beispiel, das ist auch recht spannend, wir haben eine Sammlung, die stammt von einem sehr alten Herbarium, von einem Sammler Herrn Weinland aus dem frühen 19. Jahrhundert. Auch das liegt bei uns oben im Herbarium. Und dieser Herr Weinland aus Ulm, der hat nicht nur Belege hier in Ulm gesammelt, schon vor einiger Zeit, sondern der war auch in Papua-Neuguinea. Und der hat Exemplare von seinen Papua-Neuguinea-Reisen sowohl hier in Ulm gelassen, als auch nach Berlin gegeben ins Herbarium. Aber das ist eben die Gefahr. Im Krieg ist ein großer Teil des Herbariums in Berlin eben zerstört worden. Und so sind diese Belege, obwohl wir im Prinzip nur die Zweitbelege haben, jetzt der Hauptnachweis jetzt für Deutschland. Also deswegen diese Belege, auch jeder, der privat sammelt oder der sich einarbeitet in bestimmte Pflanzenfamilien, diese ganzen Herbarien können irgendwann einen wissenschaftlichen Wert haben, weil man einfach nicht weiß, was mit der Welt passiert. Und wer da Interesse hat, mal reinzuschauen, Wir bieten auch im Jahresprogramm immer einen Blick hinter die Kulissen eben in dieses Herbarium. Da zeigen wir, wie man so was anlegt, wie man sowas selber machen kann, aber auch Besonderheiten, die wir im Herbarium haben. Und das ist eigentlich das Spannendste in dem Herbarium, was man sich anschauen kann. Das sind die Originalbelege, die heißen auch Holotypen. Und das sind die Belege, wie eine Pflanze zu ihrem Namen gekommen ist. Ne? Pflanzen haben ja, oder wissenschaftlich gesehen, haben die ja immer einen wissenschaftlichen Namen, bestehend aus Gattungs- und Artepitheton. Und das hat immer einen Forscher einer Art gegeben. Und wenn man jetzt eine neue Art entdeckt, dann hinterlegt man die im Herbarium, dann benennt man die zum allerersten Mal. Und auch wir in Ulm haben zum Beispiel manche von diesen Typusbelegen, wo eine Art von Forschern aus der Universität Ulm benannt worden ist. Und wer da aber richtig Interesse hat, mal seltene Sachen zu sehen, der müsste jetzt nach München gehen oder nach Berlin oder London. Da liegen natürlich auch zum Beispiel Belege von Humboldt oder von Darwin oder von Linné. Und ich war selber auch schon mal da, also da kriege ich als Biologe Gänsehaut, wenn man weiß, das hat jetzt zum Beispiel Humboldt, Darwin oder Linné gesammelt und der Beleg existiert bis heute. Und das ist dann, wie die Pflanze zu ihrem Namen kam, finde ich super.
Weil wir gerade auch über Geschichte zum Hinter einer Pflanze oder zur Beschaffung auch gesprochen haben, wissen das eigentlich, macht ihr auch vielleicht besondere Eigenzüchter? Gibt es vielleicht sogar Blumen, die hier nur einzigartig als Eigenzüchtung dann bei euch im Garten zu sehen sind? Irgendwas, weiß ich, besonders klein, besonders groß, eine besondere Farbe, die vielleicht mit viel Kenntnis der Dinge und bestimmten also Befähigungen dann hier gezüchtet? Dann gibt es sowas auch, eine echte Ulmer Blume, die es bei euch gibt?
Aktuell, sag's mal so, seither hat kein Forscher in Ulm mit Zucht gearbeitet. Das heißt, unsere Pflanzenbestände sind wirklich Wildarten und aber mir fällt eine Sache ein, das passt ein bisschen zumindest hinzu. Da waren zwar nicht wir die Züchter, aber ein Rosenzüchter hat zu Ehren unseres früheren Gartendirektors Gotzberger eine Rose gezüchtet, die auch den Namen Gotzberger eben beinhaltet. Und die kann man bei uns im Garten sehen. Stimmt. Jetzt, ich musste sagen, die wurde zwar nicht bei uns gezüchtet, aber die wurde für uns gezüchtet und uns geschenkt. So rum kann ich es abschließend
auch einfach bestimmt das ganz spannend, dass irgendwo ist sowas.
Genau, im Rosarium zu finden, ja.
Überhaupt finde ich es ganz spannend. Ich meine, ich hatte auch kürzlich mal geschenkt bekommen, so kleine, so in so einem Papiertütchen, so Samen, wo dann drauf stand, Blumenwiese stand, glaube ich, drauf. Und man das dann einsät und dann vielleicht im nächsten Frühjahr mal guckt, was da wächst und was da kommt. Also das ist auf jeden Fall ganz spannend, wenn man sieht, dass da aus so einem kleinen Nix oder aus so einem Samen oder aus wenig dann irgendeine tolle große Pflanze wird und die dann sich auch noch vielleicht vermehrt.
Absolut. Also man muss ja sich vorstellen, auch bei unseren fast 6000 Pflanzen, die blühen ja nicht alle jedes Jahr. Ne? Das heißt, manchmal kommen Gärtner, Gärtnerinnen zu mir, die arbeiten jetzt schon jahrelang im Gewächshaus und sagen, jetzt hat zum ersten Mal wieder diese Pflanze geblüht oder sowas. Das heißt, das, was man im Kleinen sozusagen hat, wenn man selber Samen aussät und guckt, was passiert, genau das Ganze haben wir natürlich auch bei uns. Deswegen lohnt sich auch immer wieder ein Besuch bei uns. Also ich glaube, man kann wirklich jeden Monat eigentlich zu uns kommen, allein draußen durch die Jahreszeit, die sich wandelt, und drin, einfach weil immer wieder von den tausenden Arten was Neues blüht oder fruchtet, kann man sich immer wieder überraschen lassen. Und das ist natürlich bei uns im Garten so, aber auch in der Natur.
Das heißt, der Punkt ist, es kann sein, dass eine Pflanze nicht regelmäßig jedes Jahr im Herbst oder im Frühling da ist und wächst, sondern dass die vielleicht 2 Jahre braucht oder 3 Jahre, bis sie sich wiederholt hat. Nachdem sie einmal toll geblüht hat, dann vielleicht ineinander wieder dann einfach wieder dann halt zusammengefallen ist, alle Blättchen abgefallen, dass sie dann verkümmert ist und dann, bis sie sich wieder erholt hat, kann es auch mal länger dauern. Und das ist eben der Punkt, es gibt keine so definierte Regelmäßigkeit, dass dann, wie du schon einmal beschrieben hast, jeden Oktober oder jeden Februar der Garten gleich ausschaut wie im Jahr davor. Nein, es ist immer auch ein gewisser Veränderungszustand und ein bisschen Zufallseffekt.
Genau. Also wir haben gerade ein Beispiel, wo ich gerade direkt dran denken muss. Wir haben in unserem Tropenhaus einen Baum stehen, und zwar, das ist die Früchte heißen Sternfrüchte, man kennt die vielleicht aus dem Handel, Carambola, und dieser Baum ist ganz, also den finde ich ganz faszinierend. Seitdem ich da arbeite, kommt mir so vor, dass der immer so in einem 2-Jahres-Rhythmus. Einmal hängt der so voller Früchte, dass er gar nicht mehr die Äste tragen kann. So viele Standfrüchte hängen da. Und dann erfreut man sich natürlich sozusagen auch, weil der einfach dann voll behangen ist mit diesen orangenen Früchten. Und im nächsten Jahr hat er 1-2 Früchte. Und trotzdem, die Blüten hat er in beiden Jahren gehabt. Ja. Er hat einfach sozusagen so eine bisschen Art von Regeneration. Oder wir haben auch zum Beispiel jetzt nicht die Titanwurz, aber die Tretanwurz kennen viele aus botanischen Gärten. Die macht immer auch einen großen Medienrummel, wenn die blüht. Das ist die größte Blüte, die im Pflanzenreich ist. Wir haben da kleine Vertreter davon. Und da ist es sogar so, da kommt am Anfang nur ein Blatt raus. Es zieht sich irgendwann wieder zurück und nach Jahren kommt dann die Blüte. Also da ist sogar manchmal ein Rhythmus von fast 6 bis 10 Jahren, bis man da eine Blüte sieht. Also vorbeikommen und sich überraschen lassen.
Die Frage, die ich noch an dich hätte, wenn du jetzt im Pflanzen dich sehr gut auskennst, kann man dich überall in die Landschaft mitnehmen und du weißt genau, welche Pflanze was ist? Oder kann es auch passieren, dass du mal sagst, das weiß ich auch nicht, das musste ich jetzt auch erst nachblättern oder in der Datenbank schauen. Also wie viel von diesen Pflanzen ist man überhaupt in der Lage, dann auseinanderzuhalten? Wie viel kennst du als jetzt Spezialist da schon auseinander?
Also das ist ich glaube, ich würde das überall mal ein bisschen geografisch einordnen. Mhm. Mittlerweile würde ich sagen, dass ich relativ gut bin, was die heimische Flora angeht. Allerdings ist es immer man kann immer besser werden, man kann es immer weiter reinarbeiten. Ich habe durch meine Ausbildung an der Universität Ulm, ich habe da auch studiert, hatte ich natürlich auch Fächer zu Tropenökologie, Tropenbiologie und in meinem Austauschjahr in Costa Rica hatte ich auch dort Botanikkurse. Das ist zum Beispiel ein Wissen, was mir ermöglicht, jetzt auch in tropischen Ländern Pflanzen zumindest einzuordnen, in welche Verwandtschaft sie gehören, in welcher Familienebene. Ja. Durch bestimmte Blütenmerkmale, durch Merkmale, die sie in den Blättern oder von ihrem Wuchs haben. Ich würde mich aber überhaupt nicht als Spezialisten oder ich kenne mich eigentlich gar nicht gut aus, aber ich kann zumindest so einordnen. Und das ist, glaube ich, auch das ganz Interessante, wenn man sich mit Pflanzen oder mit Tieren oder mit Systematik beschäftigt. Je mehr man weiß, umso mehr weiß man, was man nicht weiß. Also heißt, wenn ich jetzt durch eine Landschaft laufe, dann ist es eher so, dass ich immer kenne ich. Und weil mein Auge trainierter ist, fällt es mir leichter zu erkennen, was ich nicht kenne. Und dann ist natürlich so, als Biologe oder als Wissenschaftler am Botanischen Garten, ich habe natürlich gelernt, wie nutze ich Bestimmungsschlüssel, um dann auf einen Artnamen zu kommen. Und die sind natürlich so gemacht, dass man einfach mit, wenn man Begriffe kennt, über den Blütenaufbau zum Beispiel, dann kann man auch so einen Bestimmungsschlüssel nutzen. Und dann kann man sich manchmal auch über das herantasten. Aber die Frage sozusagen nach dem, man könnte auch, glaube ich, den Spezialisten fragen, oder der würde sagen, ich weiß mittlerweile, was ich nicht weiß, einfach weil es gibt weltweit fast 300.000 Blütenpflanzenarten. Und also die Vielfalt, was ist so riesig, da kann man eigentlich immer dazu lernen.
Mhm. Ja, und eigentlich natürlich gibt's ja zur Not auch Bücher, wo man nachbessern kann, aber die Frage ist, ob so in diesen üblichen Büchern das dann, ja, ob man da so zurechtkommt.
Es geht schon. Ja. Also es gibt ja Klassiker, so wie diesen Was blüht denn da Bücher.
Genau.
Aber da hat man natürlich immer den Nachteil, finde ich, dass man sieht so eine gelb blühende Art, die sieht und so aus, weil dann sieht man in dem Buch was so ähnlich ist. Oder man kann ja sagen, ja, das passt am besten überein. Da ist natürlich so, wir Wissenschaftler haben wirklich jetzt hier in Deutschland die Möglichkeit, mit einem Bestimmungsschlüssel dann wirklich in dem alle Arten, die jetzt hier heimisch sind, vertreten sind. Und man kann das ist dann ein dichotomer Schlüssel. Also man kriegt immer man hat immer zwei Fragen und man muss sich dann immer in diesem Schlüssel für eine weitere Möglichkeit entscheiden. Also jetzt ein Beispiel zum Beispiel, wenn daran steht, ist es eine Einzelblüte oder ist es ein Blütenstand, dann würde man Blütenstand wählen. Als nächstes käme dann so, sind die Blätter gesägt oder sind sie ganzrandig, dann würde man ganzrandig wählen. Also so funktionieren immer diese dichotomen Schlüssel. Mhm. Und das funktioniert eben bei uns, bei der heimischen Flora kann man das machen. Aber wenn man jetzt nach Papua-Neuguinea geht zum Beispiel, da sind noch ganz viele Pflanzenarten gar nicht beschrieben. Und wenn die gar nicht beschrieben sind, dann kann die natürlich auch nirgends auftauchen in der Literatur. Da muss man dann wirklich sich Spezialist werden auf einem bestimmten Gebiet, um da zu erkennen, das sind die Arten, weil da existiert einfach keine Literatur. Also auch wirklich, auch der Aufruf hier an der Stelle, man meint zwar, dass Botanik eine alte oder eine schon sehr lange geforschte Wissenschaft ist, aber man findet bis heute neue Arten.
Aktuell, sprechen wir mal über den Herbst, aktuell ist überall alles draußen rot und gelb und bunt, die Blätter fallen. Stefan, was tut sich denn da aktuell auch in Bezug auf Farbgestaltung im Garten? Also gibt es jetzt auch herbstliche Konturen, Farben. Wie sieht's denn da gerade so aus?
Also an einem Tag wie heute, und heute ist jetzt, scheint natürlich auch die Sonne, aber das kann natürlich an anderen Oktobertagen und Novembertagen auch immer noch so sein. Da ist es natürlich toll, durch so einen Park, Landschaftspark zu laufen und die verschiedenen Ahorne zum Beispiel haben natürlich dann einfach aufgrund, weil sie das Blattgrün, das Chlorophyll zurückziehen, sind die Blätter natürlich dann erst gelb und rot und braun. Jeder kennt das, ist das klassisch für den Herbst. Manche Pflanzen, die eben jetzt aus Gefilden kommen, aus Nordamerika, wo ja wirklich dieser Indian Summer auch total berühmt ist, die machen das sogar noch stärker als jetzt heimische Arten. Und manche zum Beispiel, es gibt auch einen, manche Blätter riechen dann auch ganz speziell. Also einfach, da kann man wirklich einen Spaziergang machen. Aber das Thema Farben, das ist natürlich jetzt bei uns aktuell im Herbst interessant, sich anzuschauen. Und wir wollen mal nächstes Jahr da tiefer reingehen. Und zwar übers ganze Jahr hinweg möchten wir im Botanischen Garten das Thema Farbe und mit Farben färben eben von verschiedener Seite betrachten. Farbe ist nämlich, schon mal so als kleiner Teaser, das kann natürlich als ein Pigment angelegt sein oder aber auch durch Reflexion kann Farbe zustande kommen. Wenn man über Farbe redet, dann kann man sich auch Gedanken machen, warum sind eigentlich Pflanzen farbig? Also warum haben die jetzt rote Früchte oder warum sind die Blüten gelb, blau? Da ist immer auch, ist Farbe auch wie eine dient zum Anlocken oder der Warnung. Also zum einen, bitte bestäub mich oder ess mich nicht. Und man kann sich auch Gedanken machen dann über die Farbwahrnehmung von Tieren. Und diese ganze Thematik, die wollen wir uns nächstes Jahr anschauen. Und damit wir auch ein bisschen künstlerischen Aspekt reinbekommen, kann man natürlich auch Pflanzenfarben mit Pflanzenfarben färben. Und da arbeiten wir gerade auch an einem Programm für Kinder und Jugendliche.
Was dürfen die dann färben, irgendwelche oder Farben selber irgendwie anmischen und dann irgendwie Bilder malen oder in welche Richtung denkt ihr da?
Genau, also wir haben ja verschiedene Färbepflanzen auch bei uns im Gelände. Wenn man jetzt zum Beispiel Indigo nimmt, also dann hat man die Indigo-Pflanze. Wir müssen natürlich immer ein bisschen tricksen, ähnlich wie ein Fernsehkoch, mit dem ich habe da schon mal was vorbereitet, weil man kann natürlich nicht einen längeren Trocknungsprozess in so einen Workshop einbauen. Aber mit diesen Naturfarben kann man dann zum Beispiel ein Stück Stoff oder sowas einfärben. Oder wir planen auch zum Beispiel zu Ostern eben Ostereierfarben mit verschiedenen Naturfarbstoffen zum Beispiel. Und kann ganz spannend werden, auch weil man Farbe ja unter dem Physik oder Chemie verstehen kann. Also da kann man schon mal gespannt sein. Und das ist ja auch das Schöne, warum wir Pflanzen so mögen. Viele Blüten sind ja extremst bunt. Entschuldigung. Also und da werde ich auch nächstes Jahr versuchen, jede Blüte, die bei uns blüht, zu fotografieren, dass man mal die Menge an Farben sieht, die über ein Jahr bei uns im gesamten Gelände blüht.
Was ist denn der farbenreichste Zeitraum im Jahr? Ist das denn der Herbst, was sie fast zum Mut, oder der Sommer, wenn alles schön blüht, oder sind es einfach unterschiedliche Farben, dass man im Prinzip gar nicht sagen kann, mehr oder weniger Farben, oder wie ist
also
das
die,
eigentlich?
Die, ich glaube, wann die meisten Farben bei uns sind, ich glaube, den man hat im Sommer natürlich die blühenden Wiesenpflanzen, ja. Und da blüht natürlich das meiste, während jetzt im Herbst natürlich durch diese Färbung von den Blättern Farbe reinkommt. Ich glaube aber, es ist doch letztendlich der Sommer und die Blühwiesen, wenn die natürlichen Wiesen blühen, plus in den Beeten, ich glaube im Juni. Aber das können wir ja nächstes Mal ausprobieren. Wenn ich nächstes Jahr ein ganzes Jahr lang über die Blüten fotografiere oder Farbe wahrnehme, dann sieht man vielleicht einen Peak, wann die meiste oder einen Höhepunkt, wann man die meisten Farben beobachten kann.
Vielleicht sowas wie eine Webcam oder so, dass man vielleicht auch immer gucken kann, was sich da irgendwie tut. Das wäre doch auch noch so eine schöne Sache, dass man immer schauen kann, was sich tut. Also zum Beispiel, ich weiß, wenn ich zu Hause zum Fenster ausgucke, da ist ein großer, schöner Baum, der jeden Tag irgendwie ein bisschen anders ausschaut. Und wenn man jetzt das auch in der Form, zum Beispiel du fotografieren tätst oder jeden Tag mal guckt, gibt es jeden Tag irgendwie was Neues zu sehen.
Ja, könnte man, also das wäre jetzt für sowas, nehme ich mal mit.
Ja.
Und dann sieht man sozusagen, wie über einen Verlauf sich sowas ändert, wenn man immer von der gleichen Stelle fotografiert. Gute Idee. Ich bin selber mal gespannt auch, was alles zusammenkommt, weil ich einfach mal, also auf diese Pi mal Daumen-Frage, wie viele Blüten haben wir oder wie viele Pflanzen blühen bei uns im Jahr? Probieren wir es aus.
Ja, und welche Jahreszeit ist die, wo du sagst, da findest du es am besonders spannendsten in den Garten zu gehen? Oder das kann man gar nicht so sagen, weil immer irgendwas auch geboten ist.
Ich bin ja auch leidenschaftlicher Tropenbiologe.
Ja.
Und dadurch liebe ich natürlich auch die Gewächshäuser.
Ja.
Die sind ganzjährig natürlich attraktiv. Und da sieht man meistens durch ganz viel Grün und wildes Grün. Aber wenn man genau hinschaut, entdeckt man immer wieder sozusagen auch was Neues. Also ich glaube, da würde ich fast sagen, ich liebe draußen jede Jahreszeit, weil sie einfach auch dann mit der Stimmung immer sozusagen zur Stimmung passt oder einem auch sozusagen dann die Stimmung gibt. Egal, ob das sozusagen so ein nebliger Herbsttag ist wie heute sozusagen in dem Herbst gerade immer oder dann die Blühwiesen im Sommer, die einen dann komplett erfreuen. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden würde, dann gehe ich einfach ganzjährig ganz gern immer in die Gewächshäuser.
Was ist denn der zeitintensivste Zeitraum des Jahres? Ist das denn vielleicht, wenn gegossen werden muss im Sommer oder wenn im Herbst die Blätter beiseite geräumt werden müssen? Was ist denn der Monat oder eben dann die Jahreszeit, die am meisten Arbeit bereitet?
Also man muss immer wissen, die gärtnerische Arbeit, die ist immer vorbereitend.
Ja.
Das bedeutet sozusagen schon ganz am Anfang, wenn eigentlich man draußen noch gar nichts sieht, wird alles angezogen. Dann werden die Sachen, die angezogen werden, sozusagen rausgetopft. Dann muss man natürlich ganz sozusagen im Sommer gucken, dass die Sachen gegossen sind, dass die Beete sozusagen, dass auch Beikraut eben rausgejätet wurde, aber
ja,
auch Rückschnitt. Und ich glaube, also das ist eigentlich ganzjährig fast aktiv, außer jetzt so im Herbst, Winter. Da wird natürlich das Ganze einfach immer ruhiger oder zieht sich auch zurück. Aber wir haben ja auch diesen internationalen Samen, diesen Samenversand. Und diese ganzen Samen, die jetzt gesammelt wurden, die müssen auch gereinigt werden, aufgearbeitet werden in Tütchen. Also auch jetzt haben sozusagen die Gärtner, Gärtnerinnen natürlich was zu tun. Aber am ruhigsten ist es natürlich im Ende vom Herbst und im Winter.
Mhm. Nehmen wir, wenn Schulklassen kommen wollen, das geht glaube ich auch, die dürfen dann sich anmelden und gegebenenfalls auch mit Führung oder in irgendeiner Form mit Betreuung da rein. Dann,
genau, grünes Klassenzimmer. Natürlich sozusagen interessant draußen im Sommer, aber man kann auch jetzt im Winter zum Beispiel in die Gewächshäuser.
Mhm. Sehr schön. Stefan, wir haben 16:59 und Viertelstunde, 15 Sekunden. Das heißt, wir sind mit der Plattform auch heute schon wieder ganz schnell durch gewesen. Insofern darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du da warst. Und ich denke, wir setzen natürlich unsere Reihe auch wieder dann fort. Spätestens im Frühjahr, wenn es wieder Spannendes Neues gibt im Garten.
Genau.
Und heute sagen wir gemeinsam vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Michael Trost, in Moderation, und dein Name ist
Stefan Brendel. Danke für die Einladung.
Ja, das war's dann für heute in der Plattform. Macht's gut. Wir wünschen einen schönen weiteren Nachmittag hier beim Zuhören beim Sender und sagen Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.